Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Autorinnen im Porträt. Hier sind wieder Marianne und
Sara ist auch wieder mit dabei. Hallo, ich grüße euch alle.
Wir grüßen euch zu einer einer sommerlichen Folge, denn bei uns scheint jetzt am Abend noch ganz wunderbar die Sonne rein. Ich sehe das nämlich bei Sarah und bei mir auch, denn wir haben beide ganz schlau bei unseren Kameras das Fenster im Rücken.
Oh, das ist wahr, jetzt wo du es sagst, ja. Ich habe hier aber auch ein Fenster rechts und auch vor mir. Also ich sitze hier im Sonnenzimmer, einfach weil ich es mag, aber du hast recht. Ja, das ist dann, man muss dann so ein bisschen näher zusammenrücken, um sich gut sehen zu können. Ne?
Ja, stimmt. Du hast ein schönes Erkerzimmer, ne? Das ja. Ist lichtdurchflutet. Das stimmt. Genau. Das ist richtig schön. Genau. Und wir haben heute ein ganz brisantes Thema mitgebracht. Wir haben ein sehr brachiales Thema mitgebracht, aber wir haben auch ein sehr süßes Thema mitgebracht, mit welchem sich unsere heutige Autorin, die vor allem aber auch als Theaterregisseurin bekannt ist, auseinandersetzt. Und das ist die Schokolade, warum Schokolade auch brachial sein kann, nicht nur, wenn sie aufs Gewicht schlägt oder uns ja mit ihrem Zucker ärgert, der uns vorher abhängig macht. Warum das so ist, das werden wir nachher erfahren, wenn wir über ja eigentlich ihr bekanntestes Buch reden. Aber zuvor geht es natürlich erstmal um die Autorin an sich. Und ja, über wen reden wir denn heute eigentlich? Wir reden heute über die Autorin Nino Haratischvili. Und damit es nicht zu einfach ist, habe ich mir natürlich wieder eine Autorin rausgesucht, bei der man den Namen etwas üben musste. Aber ich glaube, wir sind das mittlerweile schon ganz gut gewöhnt und auch geübt da drin. Aber falls es trotzdem irgendwie mal komisch klingen sollte, verzeiht uns das bitte. Wir tun unser Bestes.
Absolut, jedes Mal. Und ein Hoch auf die Herausforderung.
Ja, genau. Also, aber uns ist es, wie gesagt, auch sehr wichtig, dass wir das hier alles richtig aussprechen. Und deswegen üben wir das tatsächlich vorher immer so ein bisschen und bauen uns sogar Eselsbrücken, nicht wahr, Sarah?
Wer schon mal auf Instagram geschaut hat, da gab es ein kleines Bilderrätsel zum Namen. Ich fand, das bot sich hier an. Und mal gucken.
Vielleicht habt ihr es ja genau bis dahin rausgefunden.
Genau.
Und wie ihr das so von uns kennt, bevor wir auf die Literatur der Autorin eingehen, erstmal was zu ihrem Leben. Nino Haratischvili wurde am 8. Juni 1983 in Tiflis oder auch Tbilisi in Georgien geboren. Und ich dachte, an der Stelle ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, mal einen kleinen Exkurs zu unternehmen nach Georgien, weil das ist ein Land, was einem jetzt nicht immer irgendwie über den Weg läuft oder was einem immer so unterkommt, und deswegen halt hier mal ein paar Daten zu diesem Land. Es ist ein eurasischer Staat im Südkaukasus, östlich des Schwarzen Meeres und südlich des Großen Kaukasus gelegen. Im Norden wird er von Russland, im Süden von der Türkei und Armenien und im Osten von Aserbaidschan begrenzt. Die Landesteile Abchasien und Südossetien sind von russischen Streitkräften besetzt und nicht unter der Kontrolle der georgischen Regierung. Warum ich das mit erwähne, hat unter anderem den Grund, weil unsere Autorin sich sehr stark in ihren Romanen und auch in ihren Theaterstücken mit politischen Gegebenheiten aus ihrem Heimatland beschäftigt und gerade das Thema Krieg auch eine sehr große Rolle spielt. Mit rund 3,7 Millionen Einwohnern auf einer Fläche von 57.215 Quadratkilometern ist Georgien tatsächlich eher dünn besiedelt und mehr als ein Viertel der Bevölkerung lebt auch in der Hauptstadtregion rund um Tiflis bzw. Tbilisi. Tbilisi ist zudem die Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien, die 1991 unabhängig wurde. Als das Land in den Folgejahren durch Bürgerkrieg, Bannengewalt und Sezessionskriege ins Chaos stürzte, suchten Nino Haratischvilis Eltern Arbeit im Ausland. Und so ist die Autorin 1995 mit ihrer Mutter nach Deutschland gekommen. Der Vater hingegen ist in die Ukraine gegangen. Haratischvili kehrte aber 1997 zur Großfamilie nach Tiflis zurück, während ihre Mutter in Deutschland blieb. Selbst lebt sie aber auch seit 2003 wieder in Deutschland. Nino lernte schon in der Grundschule Deutsch, besuchte ein deutschsprachiges Gymnasium in Tiflis und ab 1995 ein Gymnasium in Espelkamp bei Bielefeld. Als sie wieder in Teplitz war, studierte sie dort nach dem Abitur zunächst Filmregie und von 2003 bis 2007 absolvierte sie ein Regiestudium an der Theaterakademie Hamburg. Ihr werdet jetzt auch merken, wenn ich weiter über ihr Leben spreche, beziehungsweise vor allem natürlich über ihr Wirken, dass sie vor allem auch bei uns als Theaterregisseurin sehr bekannt ist. So gründete sie schon in Tiflis als Schülerin 1998 eine deutsch-georgische Theatergruppe, das spätere Fliedertheater. Und am Hamburger Thalia Theater reüssierte sie schon als Studentin im Jahr 2006 mit der selbst inszenierten Uraufführung ihres Stückes Z über zwei junge Menschen in einer Extremsituation, das später unter anderem in Heidelberg, Bremen und Konstanz gastierte. Ihre Diplom-Inszenierung befasste sich mit einem antiken Tragödienstoff, der auch immer wieder auf Theaterbühnen zu finden ist und ist eine Adaption des klassischen Medea-Stoffs und heißt Mein und Dein Herz, Medea. Das brachte sie 2007 in Hamburg in einer Neufassung auf die Bühne. Im selben Jahr folgte die Premiere ihres Stückes Georgia, das damals unter dem Titel Agonie herauskam und das den Unabhängigkeitskampf Georgiens mit einer Familiengeschichte verknüpft. Es war praktisch schon so eine Art, ja, kann man sagen, Vorausschau auch auf ihr Werk, was später herauskam, also fast knapp 10 Jahre später. Haratischvilis Künstlerdrama Liv Stein wurde 2008 mit dem Autorenpreis des Heidelberger Stückemarktes ausgezeichnet und 2009 uraufgeführt. Haratischvili 2010 für ihre Theaterarbeiten den Adelbert von Chamisio-Preis bekam, lobte die Jury ihr außergewöhnliches Gefühl für Spannung und Rhythmus sowie ihre eindringliche Art, Kommunikationsprobleme zwischen unterschiedlichen Kulturen zum Ausdruck zu bringen. Und man kann sagen, gerade was Themen wie Liebe, Einsamkeit, Gewalt, Abhängigkeit, Fremdheit, also gerade halt dieser Clash zwischen den Kulturen, der sich immer wieder zeigt oder den sie immer wieder behandelt, betrifft, ist ihren Stücken halt sehr stark anzumerken. Also das ist so ein wiederkehrendes Thema, was immer wieder in ihren Werken eine Rolle spielt. Und diese beruhen auch auf ihren persönlichen Erfahrungen während des russischen Einmarsches 2008 in Georgien, was vor allem über das Stück Radio Universe, das Nina Martenklotz 2010 in Hamburg inszenierte, zum Ausdruck kommt. Und sie hatte auch eine Auftragsarbeit für das Deutsche, also Haratischvili hatte auch eine Auftragsarbeit für das Deutsche Theater in Göttingen und schrieb und inszenierte Das Leben der Fische, was ein Drama um düstere Weltuntergangsszenarien darstellt. Also es ist immer alles schon sehr düster, es ist alles sehr kriegsbehaftet, es hat aber auch wirklich was mit der Geschichte Georgiens, deswegen bin ich da gerade nochmal so ein bisschen drauf eingegangen, zu tun, die sich natürlich während ihrer Kindheit und ihrer Jugendlichkeit abgespielt haben, ne, ihres Erwachsenwerdens, weil sie ist ja ein Kind der 80er und 90er und da hat sich natürlich gerade in Georgien viel abgespielt und ja, deswegen bin ich da vorhin kurz drauf eingegangen, jetzt diesen ganzen Einmarsch der Russen, also alles, was da politisch passiert ist, jetzt nochmal zu erklären, würde jetzt einfach zu weit führen und wie gesagt, alles, was die politische Situation, da würde ich eher nachher, wenn wir über das Buch reden, nochmal ein bisschen Bezug drauf nehmen, weil ja, das ist eine sehr umfassende Geschichte, die hier erzählt wird. Was auch sehr spannend war, ist, dass sie als Co-Produktion mit dem Berliner Ensemble bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen ein Stück zeigte, das Petra in Flammen heißt und den ersten Teil einer geplanten Trilogie über starke Frauen aus der Mythologie darstellt. Das hat mich so ein bisschen an das Buch Circe erinnert, was vor ein paar Jahren rauskam, wo ja auch die Frau mal in den Mittelpunkt der antiken mythologischen Geschichte gestellt wird. Und in diesem Stück thematisiert sie vor allem auch aktuelle Fragen rund um Macht, Religion, Emanzipation und auch politische Regression. Wie gesagt, zu den Theaterstücken könnte ich tatsächlich noch vielfach ausholen. Wir packen euch natürlich wieder alle Informationen dazu in die Shownotes, weil es ist auch so, dass sie nicht nur selber Theaterstücke geschrieben hat und Regie geführt hat, sondern auch ihre Stücke von anderen, wie gerade schon erwähnt, inszeniert wurden. Und wir natürlich ein Literaturpodcast sind, wo Theaterstücke natürlich auch eine Rolle spielen oder auch Filme. Wir hatten ja auch schon mal als Thema die Nora Ephron. Wollen uns aber heute doch so ein bisschen auf ja, ihre literarischen Werke konzentrieren in Form von Romanen. Und in der Rubrik legte Haratischvili 2010 ihren vielbeachteten Debütroman Huja vor, der für seine Vielschichtigkeit unter anderem von der Taz und auch die Intensität von der Frankfurter Rundschau gelobt wurde. Sie greift dabei, das fand ich halt wirklich spannend, den Mythos um eine junge Selbstmörderin auf, die posthum mit einem Bekenntnisbuch in den 1970er Jahren zahlreiche Frauen zum Suizid animiert haben soll. Der Roman stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und gewann 2011 auch den Debütpreis des Bodenbrook-Hauses. Daraufhin folgte 2011 Haratischvilis zweiter Roman, Mein sanfter Zwilling, und dieser erzählt die Geschichte um Stella und Ivo, die durch traumatische Erlebnisse in ihren Familien aneinander gekettet werden und wie Zwillinge aufwachsen. Fand ich auch eine sehr spannende Geschichte, die ja man sich eigentlich mal zu Gemüte führen kann. Es ist so, wie das Leben nun mal so ist. Dieses Mal konnten wir nicht beide uns ein Buch vornehmen. Das hat aber einfach was damit zu tun, dass Sarah einfach das Buch nicht bekommen hat. Niemand wollte dir das Buch geben oder in eine Bücherkiste legen. Habe ich recht?
Ja, so sieht es nämlich mal aus. Also du hast jetzt gerade vom Debüt erzählt und ich habe da auch eine Beschreibung zu gelesen, so eine Kurzfassung, und dachte so crazy. Wie abgefahren klingt das bitte? Spannend, klingt spannend. Ich das doch, um mich auf unsere Folge heute vorzubereiten, und habe das vor circa, 3 Wochen oder so bestellt bei einem wohlbekannten Online-Anbieter gebrauchter Bücher. Und das wurde bisher nicht zugestellt, obwohl die Sendungsnummer sagt, zugestellt an Briefkasten. Und dann habe ich auch schon mit Support hin und her geschrieben. Es ist, kurz gesagt, leider bis heute verschollen. Aber das heißt, ich werde mich auf jeden Fall irgendwann, vielleicht dann im September, Oktober, nochmal mit unserer heutigen Autorin befassen. Und fand nämlich auch, dass das Debüt besonders spannend klang. Aber ja, auf jeden Fall ist sie eine Autorin mit viel Fantasie, ne, und viel verrückten Ideen. Und genau, von daher bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das dann in den Romanen umgesetzt ist, ihre außergewöhnlichen Ideen. Und ja, freue mich dann, wenn es dann hier doch langsam mal eintrudelt. Aber ja, man kennt das, ne? Man ist dann auch so hin und her gerissen. Man hat Mitleid mit den Zustelldiensten, die total überfordert sind. Und dann will man aber natürlich trotzdem besonders wichtige Bücher möglichst bald haben. Naja, aber mal gucken. Ich denke, es klappt noch und dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal in den Debütroman reinstürzen. Ja, so ist der Plan.
Ja, und ihr müsst dazu auch wissen, dass es nicht nur aus der Perspektive eine gute Entscheidung war, von Sarah den Debütroman zu wählen, dass sie einfach was anderes gelesen hätte als ich. Na klar, hätte ich ihr auch den Roman, ich sag ihn jetzt einfach schon mal, Das achte Leben für Brigge ausleihen können, aber das wäre einfach nicht schaffbar gewesen, weil dieser Roman knapp 1300 Seiten hat und das ist zeitlich einfach bei uns nicht drin. Wir sind zeitlich schon immer sehr eng getaktet und daher, ja, wäre früher wirklich mit auch der gewesen, der für Sarah in dem Moment einfach machbar gewesen wäre. Ne?
Ja, das ist richtig, ja.
Und das müssen wir an der Stelle auch ganz ehrlich zugeben und wir, wie gesagt, wir müssen uns ja mit den Romanen auch auseinandersetzen und uns irgendwie mit beschäftigen, uns dazu Vermerke machen, was aufschreiben, damit wir überhaupt eine Diskussionsgrundlage haben. Und da reicht es nicht, das einfach mal so schnell quer zu lesen.
Ja, dafür sind mir Bücher auch zu schade tatsächlich,
genau,
um die Nummer kurz quer zu lesen. So, das mache ich eigentlich überhaupt nicht. Ja.
Ja, das muss man machen, wenn man im Buchhandel mal gearbeitet hat oder macht. Genau, wenn die Leute dich dann nach diesem einen speziellen, weil die Leute gehen immer davon aus, du hast alle Bücher gelesen. Wenn du nicht alle Bücher im Buchladen kennst, dann wirst du schon mal komisch angeguckt. Also ich genau.
Das sehe ich ein, ja. Das ist dann eine Ausnahme. Das sehe ich total ein.
Ich habe da immer ich muss jetzt gerade abschweichen, aber ich habe da wirklich immer meine Lieblingsgeschichte. Ich habe immer noch diesen Mann im Kopf, der zu mir kam und gesagt hat, ich möchte dieses grüne Buch. Und dann sagte ich so, ja. Und ich habe dann so, dann gab es so eine Pause und ich dachte, jetzt kommt was. Also ein Titel oder ein Autor oder eine Autorin. Ja. Ja. Und es kam nichts und der guckte mich so an und ich dachte, wirklich jetzt?
Das war's. Das war alles an Informationen.
Und hat mich dann auch so voll geschockt angeguckt, weil ich nicht wusste, ihm nicht sagen konnte, dass das grüne Buch, ne?
Oh, geil. Super.
Es ist lange her, aber sowas vergisst man halt nicht. Genau. Das grüne Buch. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal eine Geschichte schreiben, die das grüne Buch heißt.
Aber hat sich das irgendwie aufgelöst? Hat sich das aufgelöst? Ich weiß nicht.
Ich konnte ihm das Buch damals nicht aushändigen, weil ich nicht wusste, was er wollte. Er konnte mir weder den Verfasser oder die Verfasserin des Werkes nennen. Manchmal fragt man ja dann noch nach dem Verlag. Dann fragst du, worum geht's? Ja, was man halt so fragt, um da irgendwie du begibst dich ja auf so eine Rätsel, also so Kundengespräch, begibst dich ja auf so eine Rätselsuche, ist ja manchmal auch spannend. Also wenn du so Schnipsel kriegst und so, ist ja auch verständlich, nicht jeder, gerade wenn es Geschenke sind, kann sich ja alles merken. Aber das war dann leider doch ein bisschen zu wenig.
Und, super. Ich glaube, meine nächste Frage wäre dann gewesen, was war denn noch so zu sehen auf der Cover?
Ja, naja, und manche Leute sind ja dann noch schüchtern und dann wollen die nicht so viel reden. Und genau, und dann kannst du denen nicht helfen in dem Moment. Und die Situation wird immer abstruser, bis du das dann irgendwann auflösen musst und sagen musst, ja, es tut mir leid. Ich weiß leider gerade nicht, wovon sie sprechen. Sie und ja es waren die Leute unter 30. Es war leider auch noch zu einer Zeit, wo man mal nicht schnell auf dem Smartphone irgendwas nachgucken konnte. Stimmt. Gab es ja einfach noch nicht.
Der dann auch nicht sagen, ja, die grünen Bücher stehen da hinten links, ja, genau. Schauen Sie doch mal.
Aber ich fand das mal sehr cool. Ich habe das mal gesehen im Schaufenster von der Buchhandlung. Die haben das mal wirklich gemacht, aber mit gelben Büchern. Und haben dann wirklich alle möglichen gelben Bücher in die Aussage gelegt und gesagt, für die, die nach dem gelben Buch suchen. Also da habe ich mich sehr verstanden gefühlt und dachte, okay, du bist nicht allein.
Ja, sehr schön. Aber hat dir das schlaflose Nächte bereitet oder konntest du mit den Augen rollen und das
Tipp vergessen? Naja, du merkst ja, es ist einige Jahre her und ich erzähle das jetzt hier gerade in einem Podcast, wo wir eigentlich über die gute Nino Haratischvili reden können. Also irgendwas ist da quergelaufen.
Stimmt, ne? Ich merke schon, ja. Aber finde ich spannend, solche Einblicke finde ich total spannend. Ja.
Ich erzähle dir irgendwann oft von den toten Hummeln, aber das ist eine andere Geschichte.
Eine andere Geschichte für eine andere Folge.
Genau, da schweife ich dann auch wieder ganz unschalant ab und versuche mich jetzt wieder zu unserer durchaus ja mega spannenden Autorin zurückzuwinden. Und genau, wir waren bei ihren Romanen und ich möchte jetzt auch an der Stelle zu ihrem eigentlich bekanntesten Werk kommen. Das ist Das achte Leben für Brilke. Das ist 2014 erschienen und ist eigentlich an sich ein Gesellschaftsroman über 7 Generationen einer georgischen Familie, und zwar der Familie Yashi. Und wie schon erwähnt, haben wir hier einen 1300-Seiten-Opus vor uns, der in 25 Sprachen übersetzt wurde und auch mehrfach preisgekrönt ist. Bei uns ist Das achte Leben für Brilke 2014 in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und seit 2017 gibt es auch eine Taschenbuchausgabe, die bei Ullstein erschienen ist. Ja, und ich habe halt überlegt, wie ich jetzt davon erzähle oder beziehungsweise jetzt ja da so in die Details gehen, weil das halt wirklich ein sehr dichter Roman ist. Also ich habe da damals sehr viel gelernt über die georgische Geschichte, weil ich kannte dieses Land auch gar nicht. Ich musste damals auch wirklich erstmal nachgucken, wo liegt das? Also man hat so eine Ahnung, ne? Aber deswegen war mir das jetzt auch wichtig für euch nochmal kurz zu rekapitulieren, wo wir uns da geografisch genau befinden. Und was da eigentlich so passiert ist, ne? Man hat ja immer so Länder, die einem irgendwie so geschichtlich, weil man das auch in der Schule auch überhaupt nicht hatte. Es gab immer so Russland, Deutschland, Amerika, das war's, ne? Mir ist auch mal aufgefallen, ich hätte auch gern viel mehr über den spanischen Bürgerkrieg mal so erfahren, weil das ist ja eigentlich, trägt ja auch eine ganz spannende Geschichte in sich. Und das habe ich immer nur über irgendwelche Filme oder Dokumentationen dann so mitgekriegt und dachte immer, wieso ist das jetzt für einen Geschichtsunterricht jetzt irgendwie nicht so spannend gewesen oder so. Es stellt sich bei mir immer die Frage. Und gerade weil der Roman, der erstreckt sich halt über einen Zeitraum von Anfang des 20. Jahrhunderts, also wir reden hier vom 1900 bis fast zur Jetztzeit, also 1900 bis 2007 und vor dem Hintergrund eines sehr gewalttätigen Jahrhunderts von der Oktoberrevolution über den Stalinismus und die Sowjetzeit bis hin zu den postsowjetischen Verwerfungen. Ein komplettes Panorama von familiären Zerwürfnissen ausbreitet und darstellt, was ja irgendwie seinesgleichen sucht. Also da wird eine Familiengeschichte erzählt, wo eigentlich diese Kriegstraumata oder diese ganzen brachialen Ereignisse, wie ich es schon mal nennen, die da auf die einzelnen Familienmitglieder niederprasseln, immer wieder aufbereitet werden. Und wie sich dieses Traumata auch durch jede Generation zieht, gibt ja dieses Phänomen der verschleppten Traumata, die sich dann auf die nächste Generation überträgt. Und hier ist das halt auch so, nur dass es dann noch dazu kommt, dass jede Figur nochmal ihren eigenen Schicksalsschlag erlebt. Und das ist das, was dieses Buch sehr eindringlich und sehr schwer teilweise auch macht. Das muss man wirklich mal so sagen. Also es ist nichts für zarte Gemüter. Auf der anderen Seite ist es auch ein absoluter Page-Turner, weil sie es einfach hinkriegt, diese teils sachbuchähnlichen Strukturen, die das Buch manchmal aufweist, wenn es um diese ganzen politischen Geschehnisse geht, die da beschrieben werden, hinkriegt, mit dieser Familiengeschichte zu verweben, was dann wieder auch irgendwo märchenhaft andeutet. Wenn wir über ein Phänomen reden, das sich durch dieses ganze Buch zieht, da komme ich gleich drauf zu sprechen, weil es mein Dreh- und Angelpunkt eigentlich auch ist, warum ich dieses Buch so mochte und warum sich das bei mir auch nach 10 Jahren noch so eingebrannt hat. Weil ich habe ja in der letzten Folge, ich glaube, wieder erzählt, dass ich das irgendwie vor ein paar Jahren gelesen habe. Bei mir sind das immer so pauschal 2 Jahre. Also eigentlich habe ich alle Bücher, die ich so kenne, vor 2 Jahren gelesen.
War ein produktives Jahr.
Ja, total. Eigentlich, also ich habe die alle gelesen, wo wir mit dem Podcast gestartet sind. Und nee, ist natürlich Quatsch. Also ich habe das vor 10 Jahren gelesen und ich bin da fast aus den Latschen gekippt und dachte so, weil ich weiß noch, dass ich es wirklich kurz nach Erscheinen gelesen habe. Weil ich dachte, naja, vielleicht war es ja 1-2 Jahre später oder so. Nee, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass das gerade frisch überall rumlag und ich bin auch vom Cover wieder total fasziniert gewesen. Das hat mich auch irgendwie angesprochen. Und ich hatte da wirklich, glaube ich, auch eine große, also irgendwie eine Reise vor mir und dachte, ja, da passt jetzt mal so ein fettes Teil. Und
ja, aber ist doch super. Das ist dann ein 10-jähriges Jubiläum des Buchs.
Ja, sozusagen. Genau.
Und, perfekt, schön.
Genau, sehr gut, genau, das stimmt. Und da finde ich es natürlich krass, wie die Autorin es schafft, dass das natürlich so eindringlich ist, dass da mir immer noch so viel in Erinnerung geblieben ist. Ne? Also dieses, es ist ja meistens, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, es ist ja meistens auch so ein Gefühl, was man mit einem Buch verbindet, wenn man das liest. Ne? Ich muss jetzt gerade irgendwie an das denken, was du damals zu Sigrid Lavrans Tochter erzählt hast. Da hast du auch so ein Gefühl rübergebracht, was mich dann so total gecatcht hat, was dich durch diese Bücher so begleitet hat. Ne? Weil da ging es ja auch um viel familiäre Strukturen und diesen ganzen Verbindungen. Und das, manchmal hat man das schon das Gefühl, man geht in so eine, wie heißt das, so eine Soap rein irgendwie.
Ja.
Das hatte ich hier teilweise auch, obwohl halt, wie gesagt, dieses krasse Kriegsthema da auch eine Rolle spielt. Und ja, aber so dieses Lesegefühl, was man da hat, das trägt einen dann noch eine ganze Weile mit. Und ich finde das immer sehr stark, wenn AutorInnen das schaffen, dass sich das so hält. Dass sobald man das Buch anguckt oder jemandem weiterempfiehlt, ich habe das jetzt vor kurzem erst auch wieder ausgeliehen, dann nehme ich das in die Hand und habe dann sofort so bestimmte Sachen dazu, also bestimmte Ausschnitte im Kopf. Ich kann das jetzt natürlich, also nicht, dass ich jetzt zitieren kann, aber es gibt so bestimmte Szenen, die einem dann im Kopf sind, wie bei einem Film, weil man malt sich ja dazu seine Bilder, ne? Das sind auch meistens die, die ich der Person dann beschreibe. Und habe jetzt auch schon die Rückmeldung bekommen, es wurde sehr schnell, also mega schnell gelesen. Ich glaube, ich habe es doch im April oder März verliehen und krieg's jetzt wieder, genau. Mhm. Aber genau, nochmal zurück zum Buch. Also das Buch ist, damit der Titel auch vielleicht ein bisschen klarer wird, warum das so heißt, ist in einem Prolog und 8 Kapitel gegliedert, die nach ihren jeweiligen Hauptpersonen benannt sind. Das sind vorrangig Frauen, aber es ist auch ein Mann dabei und es dreht sich, wie gesagt, um die Familie Yashi und benannt sind sie in Reihenfolge nach Stasia, Christine, Kostja, Kitty, Elen, Daria, Nisa und eben Brilka. Und Brilka ist praktisch die, die die Geschichte erzählt bekommt. Und deswegen ist das letzte Kapitel nämlich auch leer. Das enthält leere Seiten. Also dieses Buch hat leere Seiten am Ende. Und also nicht hier den Schmutztitel, den meine ich nicht, sondern also Schmutztitel ganz kurz ist, sind diese leeren Seiten, die ihr am Ende und am Anfang eines Buches seht, wo nichts drauf ist, sondern es sind tatsächlich mehrere Seiten. Und das fand ich so eine total starke, schöne Symbolik. Also sie hat nicht nur was mit der Schrift gemacht, sondern sie hat auch nicht, sie hat auch ohne Schrift uns noch was mitgeteilt und sowas. Das ist natürlich irgendwie, ja, das fand ich schon irgendwie einen sehr nice Move.
Und ja, sehr kreativ, cool, ja.
Genau. Und was auch wirklich, wirklich hilfreich war, ist, dass es am Ende eine Übersicht zu den wichtigsten Personen im Buch gibt. Weil ich habe jetzt natürlich die einzelnen Kapitel genannt, wo man sich dran langhangeln kann, weil es natürlich dann immer die jeweiligen ProtagonistInnen sind. Aber da kommen ja natürlich auch viel mehr Personen noch drin vor. Und vor allem werden auch, sage ich mal, politische Machthaber oder so nicht direkt beim Namen oder nur selten beim Namen genannt, werden dann zum Beispiel der große kleine Mann genannt. Und da muss man schon sehr mitdenken und geschichtlich auch ein bisschen auf der Höhe sein, um dann zu checken, wer, um wen es hier gerade geht. Aber das kriegt man eigentlich aus der Geschichte dann mit, wenn man weiß, okay, in welchem Jahrzehnt wir uns gerade befinden, dann ist das eigentlich relativ klar. Aber das hat sie, wie gesagt, verschleiert. Und jetzt kommen wir auch zu einem guten Punkt, weil sie wurde von manchen KritikerInnen auch mit Isabel Allende verglichen. So. Und treue HörerInnen wissen, dass diese bei uns auch schon Thema war und die hat ja mit solchen Bildern auch gearbeitet. Die hat ja die politischen Machthaber auch nicht beim Namen genannt.
Ja.
Und das macht Haratischvili tatsächlich hier auch.
Auch als du schon gesagt hast, Familienepos und so weiter. Also in deiner Beschreibung, da muss ich auch direkt an das Geisterhaus denken. Und von daher ja interessant, dass das auch offizielle Vergleiche waren aus offizieller Literaturrezipientensicht sozusagen. Ja, interessant. Also auf sowas stehe ich ja auch total. Also ist dann auch eigentlich schade, dass wir hier uns immer so selbst so einen straffen Zeitplan auferlegen, weil also das Buch klingt auf jeden Fall mega spannend. Das werde ich bestimmt auch nochmal zur Hand nehmen.
Das kriegst du auf jeden Fall von mir, also klar. Und
nur bitte nicht an den Kopf geworfen.
Ohne Quatsch. Ich muss es teilweise damit, das weiß ich auch noch, ich muss es teilweise wirklich manchmal weglegen, weil ich einfach mein Arm schwer geworden ist.
Ja, glaube ich.
Ich bin wirklich ein absolut, also ja, ihr seht, ich habe keine Kraft, ich bin voll schwächlich, was meine Armkraft angeht. Klar, man könnte jetzt sagen, ja, kannst du ja auf den Schoß legen oder so, aber ich krieg's dann halt echt mit dem Nacken. Ne? Also ich bin halt so ein Bettsessel-Leser, ich muss mich irgendwie anlehnen, das Buch so vor mir haben und ich weiß nicht, wie oft mir schon Bücher beim Lesen, also kurz vorm Schlafen gehen, also wenn ich im Bett liege oder so, auf den Kopf gefallen. Zum Glück. Also das habe ich absichtlich deswegen nicht mit ins Bett genommen, ne? Weil erstens hätte ich es wirklich, da glaube ich, wirklich nicht lange halten können und zweitens, ja, aus dem Fehler habe ich noch nie gelernt, also mir fallen immer noch Bücher auf den Kopf.
Ach, schön.
Ja, naja. Wie schon erwähnt, wurde das achte Leben für Brilke auch mehrmals für das Theater inszeniert und auch tatsächlich in diesem Jahr, also im Jahr 2024, habe ich gefunden, hat die Theaterregisseurin Silly Drechsel, die mit ihrer Version am 18. Mai 2024 am Theater Osnabrück eine Premiere feierte, dieses Werk adaptiert. Und es gibt dazu auch ein Interview mit der Regisseurin und die Details erfahrt ihr dazu in einem Video, was wir euch auch in die Shownotes natürlich wieder reingepackt haben. Ich habe ja jetzt schon ganz viel auch zu dem Buch erzählt und zu den einzelnen Kapiteln was gesagt, beziehungsweise zum Aufbau. Und was mich natürlich interessiert hat oder worüber ich mir schon sehr Gedanken gemacht habe, ist, wie die Autorin das schafft, dass man so am Ball bleibt über diese 1300 Seiten. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, klar, vielleicht gab es mal über 1, 2, 3 Seiten halt, dass es auch ein paar Längen hatte, wenn es um so gesellschaftliche Auseinandersetzungen gab oder auch so Diskussionen unter den Geschwistern. Aber vor allem, wie sie es geschafft hat, diese Balance zwischen den drastischen politischen wie auch diesen gesellschaftlichen Geschehnissen zu halten und dass es halt wirklich sehr krasse, brutale Stellen in manchen Kapiteln gibt, die aber auch immer wieder aufgefangen werden. Und das hat sie meiner Meinung nach mit einem Element geschafft, was für dieses Buch sehr prägend ist. Und das ist die Schokolade. Die Schokolade, das ist das, wovon ich in der letzten Folge geredet habe, als ich euch unsere Autorin angeteasert habe. Und die Schokolade ist ein Symbol oder eigentlich es ist für die Figuren, für die Charaktere in dem Buch was ganz Essentielles. Es beginnt schon damit, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die Stasia praktisch das Rezept von ihrem Vater, der Konditor ist, bekommt und dieses aber geheim halten muss. Gleichzeitig ist es so, dass sie mehr und mehr diese Schokolade und immer wenn jemand davon isst oder wenn sie diesen jemandem zubereitet, was Schreckliches passiert und sie die dadurch auch mit einem Fluch gleichsetzt. Und dieser Fluch zieht sich dann durch die ganze Familiengeschichte. Also in jedem Kapitel passiert irgendwas auch im Kontext mit dieser Schokolade, die wirklich auch als sehr berauschend und ekstatisch beschrieben wird. Also für mich war das dann auch immer so ein bisschen Eskapismus vor dem, was gerade so passiert um die Figuren herum. Und sie wird ja auch immer dann zubereitet zu einem ganz besonderen Anlass, weil ja auch immer gesagt wird, dass das ja geheim gehalten muss und keiner darf erfahren, wie die hergestellt wird, weil die ja, wie gesagt, so diesen absoluten Genuss in sich trägt und für mich, für die Figuren so eine Art Zuflucht dargestellt hat. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumrecherchiert und Das Schöne ist ja, wenn ihr da mal ein bisschen schaut, dass sich mit Nino Haratischvili tatsächlich auch sehr viele Interviews finden lassen auf den verschiedenen Kanälen. Und da habe ich natürlich dann auch mal so ein bisschen rumrecherchiert und geschaut, ob sie denn dazu was sagt, wenn sie über das achte Leben für Breka redet. Und habe ich tatsächlich was gefunden, wo sie selber sagt, dass es am Anfang gar nicht so gedacht war, dass die Schokolade so eine große Position einnimmt, sondern dass sie dem Buch eigentlich eine Art Sinnlichkeit verleihen wollte, aber dass es auch etwas sein sollte, was irgendwie weitergegeben wird. Und für sie war es dann so, dass es im Laufe der Arbeit an dem Buch für sie zu einer Metapher für das Trauma wurde, was über die Generationen weitergegeben wird. Das fand ich halt auch krass, ne? Also für mich, wie gesagt, war es eher was Eskapistisches, aber für sie war das tatsächlich dann das Sinnbild des Traumas der einzelnen Generation. Und das verstehe ich dann in dem Sinne so, dass, wie gesagt, immer wenn dieser Genuss da war, ist halt was Schreckliches passiert. Nicht nur durch das Trauma, was weitergegeben wurde, sondern auch durch die aktuellen politischen Gegebenheiten oder auch innerhalb der Familie. Und das macht es schon sehr, sehr heftig, liebe Leute.
Ja, krass. Gerade Schokolade verbindet man ja auch mit was Tröstlichem, was Tröstenden ja, oder sowas. Sehr gut. Ne? Ja, oder stimmt. Vielleicht so ein bisschen ja Trost im Kleinen irgendwie. Und wer weiß, was da gerade draußen in der Welt passiert, Schlimmes. So als Gegenspieler sozusagen die Welt draußen und die Welt drinnen mit Trostschokolade sozusagen, finde ich auf jeden Fall ein total spannendes Bild. Gefällt mir direkt total gut, wenn du das so erzählst.
Du hattest ja auch dir einige Interviews mit ihr angeschaut. Auf welche Themen bist du denn da gestoßen, die, sag ich mal, für dich jetzt spannend waren auch?
Ja, genau. Also für mich war es das Thema Sprache tatsächlich. Also erstmal vorab habe ich mich total gefreut, als du mir verkündet hast, wer die neue Autorin sein wird, weil ich sie tatsächlich noch gar nicht kannte. Und bei mir ist das auch so, wie du gesagt hast, Georgien. Uff, hat man schon mal gehört, ne? Und man hat irgendwie so eine grobe Vorstellung. Aber dann erstmal zu gucken, okay, wie sieht das Land so aus? Was gibt's da? Das fand ich erstmal schon beeindruckend an sich zu sehen. Okay, es gibt Strände am Schwarzen Meer. Es gibt aber auch Bergdörfer im Kaukasus und so. Also viele Kontraste und landschaftlich mega toll. Und dann aber auch, ja, politisch nie in Ruhe gelassen worden. Und also auf jeden Fall ein total spannendes Land, was ja, auf jeden Fall dann sicherlich auch spannende Menschen hervorbringt. Und das fand ich erstmal als Hintergrund schon total spannend, da einfach mal kurz einzutauchen. Und ja, ich war jetzt auch fasziniert von ihr und habe mich auch drüber gefreut, wie gesagt, dass es eben auch Interviews online gab, die man sich angucken kann, wo es ja natürlich besonders schön ist, wenn die Autorin eben selbst zu Wort kommt und im besten Fall erwischt man ein gutes Interview. Und eines, was ich tatsächlich ganz interessant fand, war ein Interview mit einem Herrn Tillmann Spreckelsen. Das war 2021 und man sieht leider so ein bisschen die Corona-Zeit. Es ist ein Skype-Interview mit akzeptablem Ton, sage ich mal, aber jetzt kein professionelles Fernsehstudio-Interview. Und ja, gerade der Herr Spreckelsen kriegt manchmal seine Zähne nicht so richtig auseinander, aber führt ein sehr gutes Interview mit Nino Haratischvili. Und es ist auf jeden Fall schön, um sie mal ein bisschen kennenzulernen. Und es sollte eigentlich auch um dein Buch gehen, was du vorgestellt hast, aber die beiden haben sich so sehr bemüht, nicht zu spoilern, dass sie dann doch eher länger über andere Themen als über den Inhalt des Buchs hauptsächlich geredet haben, was ich irgendwie auch ganz schön fand. Und was da am meisten bei mir hängen geblieben ist, ist das Thema Sprache. Es ging damit los, dass er sie gefragt hat, ob es für sie nicht auch in Frage gekommen wäre, den Roman ja in ihrer Muttersprache zu schreiben, ne? Und da hat sie gesagt, nein, das kam eben für sie nicht in Frage, da sie direkt ihr professionelles Schreiben in Deutschland und auch auf Deutsch deshalb angefangen hat. Und sie eigentlich ja gar nicht drüber nachgedacht hat, in welcher Sprache sie das macht. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also das ist ja ein wahnsinniges Sprachtalent dann, ne, was sie hat. Und sie haben dann so ein bisschen gesprochen, was für sie die Unterschiede ausmachen der deutschen Sprache und ihrer Muttersprache. Und das fand ich dann natürlich auch ganz interessant. Sie meinte, Georgisch wäre eine für sie sehr sinnliche Sprache.
Aha.
Was ich ganz schön fand, und sie meinte eben im Vergleich zu Deutsch, was sie eher sehr geordnet und eher geeignet für Prosa hält, die deutsche Sprache, fand ich interessant. Und sie ja begründet das dann auch so ein bisschen, aber ist dann auch mal bemüht zu sagen, dass das jetzt nur ihr Eindruck ist und ihr Empfinden. Aber ich fand das dann doch relativ schlüssig. Und sie meinte, ja, Georgisch wäre eher für Lyrik und es wäre für sie eine sehr sinnliche Sprache. Und es wäre aber auch immer wieder spannend zu sehen, wenn sie mit dem Verlag an Manuskripten sitzt und das ans Lektorieren und ans Korrektorat und so weiter geht, dass sie dann immer wieder erstaunt ist, welche Redewendungen oder Sprachbilder ihr dort dann angekreidet werden, weil das wohl im Deutschen eher ja manchmal schiefe Bilder wären und dann wird sich da groß gestritten, weil das ihr aber wichtig ist, dieses Bild. Und dann muss sie da erfahren, dass das im Deutschen dann aber gar nicht so zieht und so. Und das fand ich total lustig. Also sie redet dann doch relativ ausführlich dann über die Unterschiede der beiden Sprachen. Und das fand ich dann schon auch ganz spannend mal zu hören, ja.
Eine sehr, sehr spannende Autorin auf sprachlicher wie auch auf inhaltlicher Ebene, wie wir gerade gehört haben. Und ich muss auch sagen, dass ich gerne wissen würde, wenn eine von euch, das Buch gelesen hat, ob ihr dann auch Lust auf Schokolade bekommen habt. Weil mir ist das passt. Ich bin eher herzhaft unterwegs, ne? Ich liebe so, ja, alles Brot, ne? Brot.
Und dann Brot.
Brot. Brot. Butterstulle. Kann man mich total glücklich mitmachen. Aber hier war es tatsächlich so, die hat es so krass beschrieben, dann auch, man hat sich dann auch so schlecht gefühlt, weil vorher ging es um, ja, irgendeinen Einmarsch der Russen. Und dann wird praktisch wieder diese Sinnlichkeit, deswegen ist es auch schön, dass du das gerade wieder die Sinnlichkeit der Sprache aufgegriffen hast, beschrieben. Und deswegen dachte ich mir, ich mache euch mal ein bisschen den Mund wässrig und lese euch mal ein Zitat, zwei Zitate aus Das achte Leben für Brilka vor.
Oh ja, gerne.
Und so wurde die Schokoladentorte ihre erste Opfergabe, die sie ihrem Henker darbot, zum Verzehr. So wie sie all ihre Zukunftsversprechen, die ihr das Leben Nacht für Nacht ins Ohr geflüstert hatte, diesem Vollstrecker zur Tötung würde anbieten müssen. Indem sie anfing, sein Leben zu leben, indem sie keinen Platz finden, indem sie fremd sein, indem sie nirgends ankommen würde. Sie biss sich auf die Lippen und unterdrückte den Schmerz, den sie dabei empfand. Also auch schmerzliche Erlebnisse wären mit der Schokolade in Verbindung gebracht, dass das, was ich versucht habe, vorhin zu erklären, aber jetzt kommen wir wirklich nochmal zu dem Abschnitt, wo es um den Genuss als solchen geht, den ich gerade angeteasert habe. Die Schokolade war zäh und dickflüssig, schwarz wie die Nacht vor einem schweren Gewitter und wurde in kleinen Portionen heiß, aber nicht zu heiß, in kleinen Tassen und im Idealfall mit Silberlöffeln verzehrt. Der Geschmack war unvergleichlich. Der Genuss glich einer geistigen Ekstase, einer überirdischen Erfahrung. Man verschmolz mit der süßen Masse. Man wurde eins mit dieser köstlichen Entdeckung. Man vergaß die Welt um sich herum und verspürte ein einmaliges Glücksgefühl. Alles war, wie es sein sollte, sobald man diese Schokolade kostete. So.
Sehr schön.
Und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt vielleicht nicht nur ein Stück Schokolade kostet, sondern vielleicht auch ein bisschen das Buch. Sarah hat gerade ein Stück Schokolade in die Kamera. Ich habe es genau gesehen.
Ich habe welche hier liegen. War es ein Zufall oder war es mein Unterbewusstsein? Wir werden es nie erfahren.
Aber ich hoffe natürlich auch, dass ihr Lust habt, einmal das Buch zu kosten, euch das zu Gemüte führt, nicht vor den 1300 Seiten euch scheut. Wie gesagt, ihr könnt das ja auch in Etappen lesen. Die Kapitel sind wunderbar unterteilt, weil jede Geschichte für sich auch schon sehr spannend ist, der einzelnen ProtagonistInnen. Und in diesem Sinne, liebe Leute, haben wir noch eine ganz kleine Ankündigung, denn wir werden uns in eine Mini-Sommerpause verabschieden und ja, werden euch aber trotzdem im Sommer auch wieder begrüßen und zwar im Juli schon. Das heißt, wir machen im Juni eine kleine Pause und kommunizieren natürlich weiterhin mit euch über Instagram oder auch ja die anderen sozialen Netzwerke beziehungsweise gerne auch wieder per E-Mail. Danke an der Stelle natürlich wieder für eure ganzen Kommentare, eure Nachrichten und vor allem auch eure Empfehlungen. Da sind wir immer sehr heiß drauf und freuen uns da über jegliche Autorin, die ihr uns da empfiehlt. Aber damit die Wartezeit nicht zu lange wird und wir euch natürlich nicht unbeschäftigt lassen wollen, wird uns Sarah ja hoffentlich jetzt erzählen, mit wem wir es das nächste Mal zu tun haben werden, beziehungsweise einen kleinen Teaser geben, damit ihr rätseln könnt.
Genau, und das ist richtig. Also wir kommen zwar schon im Hochsommer aus unserer Sommerpause wieder zurück.
Ja, super schlau.
Aber genau, so einen kleinen Vorgeschmack wollte ich euch nochmal geben. Und ja, diesmal gibt es kein Zitat, weil ich tatsächlich nur Sachen gefunden habe, wo ich dann auch selber immer schon dachte, ah ja, stimmt und ah ja, stimmt. Und ich glaube einfach, da ist die Gefahr zu hoch, dass das dann so viele von euch schon wissen, um wen es geht.
Ah, ja.
Deshalb will ich nur so viel sagen. Sie ist die am häufigsten gewünschte Autorin bei uns tatsächlich, die an uns herangetragen wurde als Wunsch. Und sie schreibt auf Deutsch. Genau, das sind vielleicht so zwei Hinweise. Aber es ist tatsächlich so, die Sachen, die, ja, wo ich irgendwie dachte, die eignen sich jetzt gut als und dieser Zitat, die sind dann doch immer schon relativ bekannt gewesen. Und ja, deshalb lasst euch einfach überraschen, wer im Juli bei uns auf der Agenda steht. Und ich selbst finde ihre Texte, wenn ich die jetzt mit einem Adjektiv beschreiben möchte, apart. Ihre Texte sind apart.
Das klingt spannend. Ich habe eine Ahnung. Müssen wir ja gleich nach der Pausetaste drüber reden.
Genau, damit wir hier nichts piepen müssen.
Genau, piep.
Das haben wir noch nie gemusst, ne? Ich bin eigentlich recht stolz auf uns. Ja, stimmt.
Nee, so drastisch waren wir noch nicht. ab 22 Uhr wird es bei Autorinnen im Porträt ausfallen.
ab dem dritten Wein dann.
Ja, genau. In diesem Sinne, genießt ein kühles Getränk in dieser wunderbaren Sonne. Lasst es euch gut gehen und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal hören. Eure Marianne.
Und eure Sarah. Bis bald. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.